wir haben das Thema Mom Guilt auch von euch bekommen, dass ihr euch da näher damit auseinandersetzen wollt.
Das ist ja auch die Essenz von Double Duty Dialogues, einen Raum zu schaffen, wo kein Mom Guilt herrscht, sondern wo wir uns einfach ehrlich und authentisch austauschen.
Und unsere Söhne schauen eindeutig aus wie die aus der Ralph Lauren Werbung, ja, wir nur nicht.
Das stimmt, ja, das stimmt.
Hier ist der Podcast für erfolgreiche Mütter zu Hause, im Beruf und darüber hinaus. Die zwei frisch gebackenen Mamis finden auf die bewegenden Fragen die richtigen Antworten, die sie gerne selbst früher gehabt hätten. Double Duty Dialogues.
Hallo Esme.
Hallo.
Weißt du, was ich gerade gelesen habe? Ich muss unseren Hörerinnen und Hörern gratulieren.
Wirklich? Warum?
Ja. Sie sind nämlich durch die 10 dunkelsten Wochen dieses Jahres gekommen.
Oh Gott.
Ja. Aber das. Wir haben es durch die 10 dunkelsten Wochen geschafft.
Es sind doch noch nicht mal 10 Wochen, oder?
Na, von letzten, also 5 Wochen im letzten Jahr und 5 Wochen im neuen Jahr. Die haben wir schon länger überschritten.
Auch im neuen Jahr?
Ja, also bis Ende Jänner ist anscheinend total dunkel. Und jetzt werden die Tage wieder länger, oder?
Hoffentlich.
Ja, eh schon seit längerem werden die Tage wieder länger.
Hallo Mäuschen, das ist auch wieder dabei.
Auch wieder dabei, ja.
Sie singt uns was vor.
Hat ein bisschen besser aufgelegt.
Das ist schon mal gut.
So, aber ja, es waren echt dunkle Wochen und
es sind noch immer dunkle Wochen. Also eigentlich muss man ehrlich sagen, es wird noch immer früh dunkel und es ist noch immer dunkel, wenn ich aufwache.
Ja, kann
man. Aber es wird sich mehr Licht und es kommt schon öfter die Sonne durch. Also ich fand Dezember war besonders dunkel.
Dezember war schrecklich.
Aha.
Das war wirklich nicht auszuhalten.
Bald ist Frühling. Und ich sehe, du hast, wie ich, dir auch schon Tulpen gekauft.
Ja, witzig, Tulpen. Ich finde sie so schön, die Blumen, aber tatsächlich waren sie ein Geschenk zur Geburt von der kleinen Maus.
Ehrlich, so lange schon gehalten?
Ja, also nicht. Ja. Ein später Besuch.
Ah, okay. Sagen
wir so.
Aber wie gestimmt, das wäre jetzt schon 2 Monate.
Die längsten, längst haltendsten Tulpen der Welt. Sehen wir nur zu Hause.
Aber arg, die letzten 2 Monate sind echt verrast.
Ja, es ist.
Ja, aber genau die dunkelsten Tage.
Genau. Wie geht's dir? Wie ging's dir mit der Dunkelheit?
Du, grundsätzlich gut. Heute ist mir schwer gefallen. Ich hatte mal wieder Mom Guilt, weil ich habe die ja gar nicht so stark, sage ich ganz ehrlich. Aber heute habe ich den Kleinen gar nicht gesehen. Ich bin nämlich echt im Dunkeln, by the way, aufgestanden, hatte ziemlich viele Termine und bin jetzt eben am Abend bei dir. Termine sind bis zum Abend durchgegangen. Heute ist auch mein langer Arbeitstag. Aber dass ich den kleinen Mann wirklich gar nicht am Abend sehe, ist schon auch schwierig.
Aber warum Guilt?
Du, normalerweise habe ich ja die Guilt nicht, aber ich glaube, wenn ich dich jetzt auch mit der Kleinen sehe, ist es dann doch auch so, wo ich sage, jetzt möchte ich den Kleinen schon noch einmal umarmen. Aber es ist eigentlich total egoistisch, weil ich würde ihn jetzt mehr rausbringen, ihn kurz vor dem Schlafengehen noch zu sehen, als ich ihm jetzt einen Mehrwert biete und wirklich präsent für ihn da bin. Also ich glaube, da nehme ich mir eher, ja, wie gesagt, gar nicht so Mom Guilt, sondern eher dieses egoistische Gefühl, meinen Sohn wieder bei mir zu haben, beschnuppern und mit ihm zu plaudern und ihn einfach zu sehen und zu haben. Also vielleicht ist es einfach ein Vermissen. Also vielleicht sollten wir fast aufhören, Mom Guilt zu sagen, weil eigentlich ist es ein Vermissen. Und da habe ich jetzt lustigerweise was Spannendes gehört. Ich glaube, es ist eher diese Dr. Becky, die ich immer mal wieder anhöre, auch Psychologin wie du. Und sie hat gesagt, dass man als Frau Mom Guilt unterscheidet mit etwas, was andere Menschen auf einen projizieren. Siehst du das bei dir auch so?
Ich überlege gerade, weil ich hatte heute auch in der Früh schon Mom Guilt, wenn wir es so benennen wollen, weil der Große bei seinen Großeltern schläft heute, damit wir ein bisschen eine Night Session auch einlegen können. Und ich habe mir gedacht, ich fühle mich so schlecht und so traurig.
Also dieses Abschiebethema, gell, von dem ersten
dass
Kind.
Dass er einfach woanders ist. Und ich meine, er ist bei seinen Großeltern.
Und er liebt es.
Wo er sich wohl fühlt total und er alles haben kann, weil er dort wahrscheinlich weniger Nein hört als hier und Fernsehen darf und alles Mögliche und dann auch ganz brav ins Bett geht ohne Einschlafbegleitung und auch durchschläft oder einmal in der Nacht aufwacht. Aber trotzdem fühle ich mich einfach nicht gut und schlecht und traurig und denke mir, er wird auch traurig sein und er weiß nicht, wo ich bin und er weiß nicht, warum er dort ist, und ich kommuniziere ihm das ja auch nicht im Vorhinein, dass er heute bei den Großeltern schläft, sonst würde er wahrscheinlich gar nicht in den Kindergarten gehen.
Ah, glaubst du, versteht er das schon?
Ja, also ich habe ihm seinen Rucksack gepackt heute, keine Ahnung, aber checkt, warum er diesen Rucksack hat. Aber wenn ich ihm sage in der Früh, heute gehst du dann zu Oma und Opa, weiß ich nicht, ob er in den Kindergarten gehen würde, weil er im Moment schon so eine Phase hat, dass er
Klingy.
Irgendwie sagt, er will nicht in den Kindergarten gehen.
Spannend, oder? Ja, spannend. Du, ich weiß auch gar nicht, woher dieses Mom-Guilt-Thema überhaupt kommt, weil im Grunde genommen hat man halt manchmal schlechtes Gewissen bei Entscheidungen, die man in seinem Leben trifft. Aber dass das tatsächlich auf das Muttersein per se gemünzt wird, das war immer etwas, was ich als Bezeichnung nicht so gerne hatte. Warum gibt's keinen Dad-Guilt? Obwohl wir haben in einer Folge, haben wir gesagt, Dad-Guilt gibt's auch, aber der ist natürlich ganz anders ausgeprägt. Ja, der ist neu, der kommt erst auf. Obwohl mein Mann schon auch sagt, er hat das Gefühl, die Woche hat er zu wenig Zeit mit dem Kleinen verbracht. Oder er fremdelt wieder bei ihm, wo er sagt, Papi weg, nur Mami. Das sind dann wieder so Phasen, wo er das Gefühl hat, er hat zu wenig Zeit, zu wenig Verantwortung übernommen, dass der Kleine ihm halt einfach ein bisschen braucht, wieder zu vertrauen. Und also das ist schon, glaube ich, eine Form von Guilt. Und ich sage ganz ehrlich, ich hatte diese Zweifel meiner Entscheidungen sehr selten. Und was diese Dr. Becky eben sagt, wie das klingt, unsere Freundin Dr. Becky, aber schaut sie euch mal an, wenn ihr das gut findet, dann folgt ihr auch gerne. Ich glaube, sie hat, und ich möchte jetzt keine Psychologin bewerten, also macht euch selber eure Gedanken dazu, aber sie holt mich bei dem Mom-Guilt-Thema gut ab, indem sie sagt, Mom-Guilt oder Guilt per se ist ein falsches Wort in dem Zusammenhang und dass man eben Reue hat, wenn man außerhalb seiner Werte agiert. Und das habe ich in meinen Augen in der Vergangenheit nicht und habe deshalb wahrscheinlich auch nicht dieses Mom-Guilt-Gefühl in mir ausgebreitet. Was ich aber schon hatte, und das ist dann wieder entgegen meiner bisherigen Werte gewesen, dass ich mich am Anfang des Kindergartens nicht so wohl gefühlt habe. Ich habe mir in der Eingewöhnungsphase schwer getan und dachte, es läge daran, dass ich ihn zu früh gebe. Ich weiß jetzt im Nachhinein, dass das nicht die optimale Situation war und dass dann auch die handelnden Personen gewechselt haben und es sich für mich jetzt echter und ehrlicher anfühlt für die Betreuung. Und es war dann auch tatsächlich so, dass eine unserer Pädagoginnen Job gewechselt hat und jetzt in einem ganz anderen Feld tätig ist. Und da denke ich mir, ich muss auf mein Bauchgefühl hören, was meinen Sohn betrifft, weil ich offensichtlich schon gespürt habe, dass sich die Person abgemeldet hat. Und man einfach spürt, wie ernsthaft auf mein Kind eingegangen wird, mein Kind betreut wird etc. Und dass man da wirklich ja auf sein Bauchgefühl achten soll. Also das war, glaube ich, ein Moment, wo ich mich nicht hundertprozentig sicher und wohlgefühlt habe. Ich habe es halt auf die Eingewöhnungsphase bezogen.
Also war das dann der Wert Sicherheit, der dir generell wichtig ist? Oder welcher Wert, würdest du sagen, wurde da angesprochen oder getriggert?
Ja, ich glaube, dass es überhaupt das ist, dass ich in meinem Umfeld oft gehört habe, mein Sohn ist noch zu jung für den Kindergarten. Und dass ich dann eigentlich dieses Schuldgefühl aufgeladen habe und mir gedacht habe, so nein, das wird schon alles passen und ich habe mich jetzt dafür entschieden, jetzt muss ich es auch durchziehen, auch ein Wert von mir, dieses Disziplinhafte, das manchmal auch ein bisschen zwanghaft ist, dass ich Dinge auch wirklich zu Ende mache. Aber am Ende des Tages habe ich das alles immer aus Überzeugung gemacht und es lag nicht per se daran, dass es eben der frühe Kindergartenstart war, sondern dass ich mich einfach mit der Person und offensichtlich auch mein Sohn nicht 100% wohlgefühlt haben.
Ich versuche da gerade, während du das so erzählst, das irgendwie zu analysieren und dann auch eben das irgendwie zu bestätigen.
Wie ist es
bestätigen.
Bei dir?
Ich denke mir, es ist natürlich auch eine Sache, dass gerade bei Frauen sehr viel von der Gesellschaft Druck aufgebaut wird. Also eher so, wie du gesagt hast, ja, dass viele sich einmischen, dass immer bei der Erziehung irgendwas nicht stimmt. Jeder hat eine Meinung, jeder weiß, wie er es besser machen kann oder würde oder immer Ratschläge geben und so weiter. Also ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig beim Erziehungsthema und gerade bei Müttern, die ja natürlich für ihr Kind versuchen, das Bestmögliche zu machen und auch jetzt in einem gewissen Art und Weise den Perfektionismus haben, natürlich perfekte Umgebungsbedingungen zu schaffen und dann gerade dieses Scheitern dann natürlich noch mehr an einem nagt, weil es ja auch eine Konsequenz nicht auf einen selber, sondern auf das Kind hat.
Ja, klar.
Und da denke ich mir, Wertesystem, warum ist es denn so angegriffen? Ist es, weil wir die Verantwortung haben für ein Lebewesen, dass die Konsequenzen unserer Handlungen nicht sich ausgesucht hat.
Ja, vielleicht. Ich verstehe genau, was du meinst. Aber weißt du was, das ist ja eigentlich so eine Art Discomfort, weißt du? Wir fühlen uns gerade nicht wohl und das ist ja auch gut, dass wir diese Gefühle haben. Sie zeigen uns ja etwas. Und ich glaube schon, dass man das als Radar annehmen soll. Also wenn du sagst, dein Kind geht gerade nicht gerne in den Kindergarten oder er zeigt uns etwas, indem er, weiß nicht, weint oder traurig ist oder so weiter und es löst bei mir einen Stress aus, dann ist es nicht gleich Mom guilt, weißt du, sondern
ich bin auch voll im Stress bei sowas.
Ich verstehe es. Und das ist ja nicht per se gleich, dass man an sich und der Mutterschaft zweifeln muss. Ich glaube, das, was so falsch ist in diesem Wort Mom guilt, ist, dass wir an unserem Muttersein zweifeln und es dann immer so schwarz-weiß ist. Weißt du, das habe ich eben nicht. Ich denke nämlich, eigentlich habe ich ja über meine Entscheidungen nachgedacht. Also, dass ich meinen Sohn zum Beispiel früh in den Kindergarten gebe. Ich weiß, dass es in meiner Werteleiter ist, weil ich glaube, dass ich eine bessere Mutter bin, wenn auch ich Erfüllung erlebe und aber trotzdem sehr viel Zeit mit meinem Sohn verbringe. Ich habe da jetzt auch eine Statistik gelesen, dass Mütter derzeit so viel Zeit mit ihren Kindern verbringen wie noch nie.
Ja. Echt?
Ja, okay. Das ist nämlich ganz spannend. Also so viel Fremdbetreuung, wie es in den letzten Jahrzehnten gab, gibt es jetzt nicht mehr. Das war früher, ja eben, und es gab früher fast mehr Kinderbetreuung im Sinne der Großeltern, im Sinne der Gemeinschaften und so weiter. Und jetzt sind oft Mütter mit ihren Kindern alleine.
Ja, ich finde auch, also ist irgendwie so das Thema, das ich mir auch gedacht habe, vielleicht auch ein Umgehen des Mom gilt, zu sagen, ich bin viel mit meinem Kind, damit ich diese Scham oder diese Schuldgefühle gar nicht spüren muss, weil ich ja schon bei jeder Sekunde, oder ist es gerade, dass ich dann bei jeder Sekunde Fremdbetreuung Schuldgefühle habe?
Ah ja, stimmt. Ja,
ist es dann auch irgendwie sein.
Aber ich finde, wenn ich den Kleinen in Fremdbetreuung gebe und ich das Gefühl habe, dass es qualitativ hochwertig ist und dass er sich gut aufgehoben fühlt, habe ich kein schlechtes Gewissen. Also bei meiner Mutter im Kindergarten und bei seiner Nanny, die wir jetzt einfach weniger brauchen, habe ich kein schlechtes Gewissen.
Schon.
Lustig. Aber dann bist du nicht überzeugt, dass das dort ein guter Ort für ihn ist?
Eigentlich schon, aber ich glaube, das ist wieder so ein Thema, glaube ich, von Delegieren. Mhm. Delegieren können, abgeben können. Ich weiß nicht, ob es da ein Thema ist, dass ich sage, oder dass
die können sich so gut wie ich.
Thema ist, ja. Das ist eben nicht so, dass ihn niemand so sehr liebt wie ich. Und ob er das spürt, wenn er fremd betreut ist.
Ja, aber er erlebt eine andere Form von Liebe.
Genau.
Und er lernt andere Dinge. Also ich bin da total überzeugt davon, dass es eigentlich gut ist, dem Kind das
rational
zu ermöglichen.
Rational bin ich voll bei dir.
Aber emotional kriegst du es so nicht hin. Das verstehe ich auch. Und das ist ja auch okay. Ich muss sagen, ich bin eifersüchtig auf die Erlebnisse. Ich wäre gern dabei. Ich wäre gern mit meiner Mutter und meinem Sohn im Zoo. Aber das geht halt dann auch nicht. Nein, aber ich glaube auch manchmal blende ich es komplett aus. Also wenn mein berufliches Alltagsleben mich so einnimmt, dann ist es fast irgendwie wie so Immersion, dass ich das Gefühl habe, dass ich alleine bin auf der Welt, weder verheiratet noch Kind.
Ja, das kenne ich auch sehr gut,
Nicht, dass ich das vergessen würde und auch niemals in Zweifel stellen würde, aber ich bin dann einfach nur eine Einzelperson, die gerade handelt und mein Leben lebt. Ich glaube, sonst würde ich manche Dinge auch emotional nicht packen. Und da muss ich einfach so agieren, weil es schon auch ein sehr fordernder Berufsalltag ist, den ich lebe. In manchen Situationen denke ich mir, ist es jetzt wirklich notwendig, so lange unterwegs zu sein? Oder hätte ich jetzt nicht irgendwie meinem Sohn noch die Abendroutine so geben müssen? Heute habe ich das, wie er es gewohnt ist. Mein Mann hat mir aber gerade geschrieben, der Kleine ist total entspannt und sie gehen gemütlich gerade schlafen und es ist alles easy. Ich glaube, dass es ihn heute sogar mehr rausreißen würde und dass ich ihm keinen Gefallen tue und vermutlich mir dann auch nicht.
Wenn ich das so zuhöre, denke ich mir fast schon, Mom guilt ist ein Begriff, der von der Gesellschaft gemacht wurde, aber von individuell geprägt wurde. Weil wenn du sagst, dann fühlst du dich, und das kenne ich auch sehr gut, wieder als Einzelperson und man fühlt sich frei und vergisst, dass man Verantwortung hat irgendwo, dann denke ich mir, die Schuldgefühle kommen von einem selbst, weil du dir quasi den Raum nimmst, auch die anderen Teile von dir zulassen zu können.
Ja.
Und man soll ja auch sich frei fühlen, so wie du sagst. Wenn du etwas für dich tust und etwas Gutes tust, auch wenn es nur 15 Minuten sind, dann bist du auch in der Mutterrolle wieder entspannter. Und das spürt dein Sohn, mit dem du dann vielleicht schön neue Erinnerungen kannst.
Und mir hat es, wie gesagt, geholfen, präsent zu sein in allen Lebensbereichen. 100% bei meinem Sohn. dann auch das Handy weg. Ich muss nur die notwendigsten Anrufe annehmen. Mittlerweile ist es auch schon so, wo ich sage, es gibt echt auch Zeiten, wo man dann zurückrufen kann, wenn man gerade im Moment ist. Also ich nehme kaum mehr Anrufe an, wenn ich eben bei meinem Sohn bin. Und umgekehrt aber auch genauso, wo ich sage, ich habe 100% Verantwortung jetzt meinem beruflichen Dasein gegenüber und bin dann auch 100%ig in den Sitzungen. Und es ist dann halt auch ein SMS von meinem Mann oder eine Nachricht von meiner Mutter, jetzt nicht das Dringendste anzuschauen. Und meistens sind es ja Fotos vom Kleinen mit Erlebnissen, die sie gerade haben. Wenn ich das sehe und aufpoppe, denke ich mir, ich schicke ihnen schöne Energie, aber ich kann es auch nachher betrachten, damit ich dann, und das ist schon so, wenn ich das Foto öffne, kein schlechtes Gewissen habe. Und das ist aber nicht per se Mom gilt, sondern einfach ein, oh, ich wäre gern dabei.
Yeah.
Oder, wow, er hat
also Freude,
ich würde es gern teilen. Ja, FOMO, bei mir ist es FOMO, ich sage es ganz, ganz offen. Und ich glaube schon, und das spüre ich jetzt gerade, wenn ich eben diese Sachen von der Dr. Becky sehe, wir haben als Mütter die Tendenz, eine Frequenz von anderen Menschen aufzunehmen, so ein bisschen dieses, die gönnen einem das jetzt gerade nicht, dass es funktioniert. Oder sie fühlen sich schlecht, wenn sie wissen, die Mutter macht jetzt nicht alles in ihrer Macht Stehende, um das Kind glücklich zu machen. Ich erlebe das oft, wenn ich den Kleinen im Kinderwagen habe und mein Handy in der Hand habe und die Leute judgen mich. Ich sehe das an ihrem Blick, wo ich mir denke, mein Sohn schaut weg von mir, er sieht nicht, dass ich ein Handy in der Hand habe. Und wenn, weißt du auch nicht, was ich auf diesem Handy tue. Vielleicht schaue ich gerade nach der nächsten Busstation oder vielleicht mache ich gerade mein Handy parken. In den meisten Fällen tue ich das tatsächlich auch. Oder ich stelle mein Charging-Ding ein von meinem Elektroauto. Mein ganzes Leben ist auf meinem Handy.
Ja, genau.
Und es heißt nicht, dass ich kein Interesse an meinem Sohn habe, sondern dass ich sein und mein Leben gerade organisiere.
Ja.
Und er sieht es nicht. Ja, klar, ich bin auch dafür und schaut euch gerne oder hört euch gerne die Folge an mit dem Medienbegleiten, mit der Katrin Habermann. Das ist echt toll, was man da dazulernt, aber man muss auch ein praktikables Leben führen. Also Handy-Usage bei mir, ja klar, es ist ausgeprägt. Ich habe mittlerweile alles auf diesem Handy. Aber
das habe ich unlängst mit jemandem besprochen, dass einfach das Handy das alles in einem hat. Ja. Navigationssystem, Kochrezepte, Einkaufsliste, Kinderarzttermine. Es ist einfach alles auf einem Device.
Und urlustig, ich habe jetzt angefangen, mit dem Kleinen eine Einkaufsliste zu schreiben, damit ich nicht den ganzen Einkauf über am Handy hänge. Das ist total banal, aber er lernt, dass man sich Dinge erstens auch auf Papier aufschreiben kann, was mir auch wichtig ist, dass mein Sohn vielleicht noch Buchstaben schreiben wird können. Und dass man nicht dauernd aufs Handy schaut, um Antworten zu finden, was man einkaufen muss. Das ist mir nämlich aufgefallen. Da sitzt er im Kinderwagen und ich starre die ganze Zeit aufs Handy und suche Rezepte.
Witzig, das Einzige, was ich nicht im Handy habe, sind Einkaufslisten.
Ja, lustig.
Also das finde ich einfach Post-it, das ist mir geblieben irgendwie. Post-it, Einkaufsliste, abhaken. Durch den Store gehen.
Ja, und es ist halt auch nicht jede E-Mail gerade wichtig. Es ist nicht jede Notiz am Handy wichtig. Ich glaube, man mit diesem hundertprozentigen Präsentsein habe ich das umgangen, dass ich die Schuld anderer Menschen auf mich halse. Weil im Grunde genommen wird halt, also Moms werden wirklich sehr oft be- und verurteilt.
Ja, ja.
Und
ich glaube, in jeder Lebenslage, wo man die Möglichkeit hat.
Ja, und ich glaube auch wirklich, dieses Gefühl nehmen wir als Mom gilt in uns auf.
Ja, das kann sein, weil du eben die Folge angesprochen hast, zum Medienbegleiten, die, wo ich ja nicht dabei sein konnte. Und mit dieser Folge, die ich dann natürlich angehört habe, hat mir sehr viel Mom-Guilt aufgeladen, weil bei uns ist das einfach durch die Geburt des zweiten Kindes anders. Mein Sohn schaut bis zu 3 Stunden fern am Tag.
Oh wow.
Und
das ist auch gut,
10 Minuten
zu hören. Ja.
Weil ich einfach in der Früh schlafen will, wenn er um 6:30 aufsteht und ist bei mir der 6., 7., 20., 120. Tag in Folge ist, wo ich einfach aufstehen muss und vielleicht auch gerade gestillt habe, vor 10 Minuten in Tiefschlaf bin und mir denke, ich kann mich nicht um dich kümmern.
Ja.
Und mir denke, dann schau bitte irgendwas.
Ja, aber er ist neben dir.
Er ist neben mir und was natürlich dann dazu führt, dass er jetzt eine gewisse Art hat, am Handy zu hängen.
Ja.
Weil er sagt, er geht wahnsinnig gerne Zähne putzen, weil er weiß, er darf fernschauen.
Ach, witzig, ja.
Er geht wahnsinnig gerne, steht er auf, weil er weiß, so, und manchmal wacht er dann auf und sagt, so Fernsehen. Und ich denke, es kann nicht das erste Wort Fernsehen sein in der Früh.
Yeah.
Und da habe ich irrsinnige Schuldgefühle, weil ich mir denke, er verdient eine andere Kindheit. Er verdient Erlebnisse, schöne Dinge und wo ich mir denke, ich schaffe es einfach nicht. Ja.
Also ich verstehe, dass du schlechtes Gewissen hast und sie hat aber auch gesagt, dass zwischen 2 und 3 Jahren, dein Sohn ist jetzt schon ein bisschen älter. Ich glaube auch, dass du dir in dieser Lebensphase, in der du gerade bist, allein mit 2 Kindern nicht ein unnötig schlechtes Gewissen aufhalsen musst. Ich würde sagen, dass ich mit einem Kind und sage, es gibt jetzt irgendwie not a real excuse, es mir einfach leicht machen würde. Und es ist auch für mich manchmal der easy way out. Also ich sage ganz ehrlich, ich habe Anrufe bekommen, die wichtig waren und ich gesagt habe, Lausa, möchtest du eine Runde was auch immer schauen? Ich weiß, dass er einfach total darauf abfährt, weil er es selten hat und es echt was Besonderes ist. Auch da muss ich aufpassen, dass ich es jetzt nicht zu sehr hyperstilisiere als das, weißt du, die Schokolade, die du nie haben darfst und dann ist es halt manchmal so. Es ist aber auch bei uns so, dass ich ihn jetzt heranführe, auch auf Basis der Tipps und es werden jetzt auch 2 oder 3 Folgen, die wir anschauen und ich bin daneben am Handy. Ich sag's, wie es ist. Ich glaube, wichtig ist, dass du dir dessen bewusst bist, was es macht mit ihm und dass man da halt so reingezogen wird. Mhm. Es ist halt dann schon auch eine andere Welt, die er wahrnimmt und er sich's noch nicht ganz erklären kann.
Also absolut, also er hört auch nicht auf mich.
Ja, und es macht neurologisch etwas. Also die Verbindungen im Gehirn werden anders gewebt und es heißt jetzt nicht, dass irgendwo ein Schaden entsteht, aber man muss sich dessen bewusst sein, dass die Kinder halt unruhig werden können, dass sie auf Stress anders reagieren lernen und ich glaube, dass es fast gut wäre, dass du ihm auch vielleicht andere Wege zeigst, wie er sich beschäftigen kann.
Ja, im Moment, wie gesagt, ist mir mein Schlaf
verstehe ich auch.
Wichtiger, wenn die Nacht einfach zach ist.
Ja, ich verstehe es.
Ich verstehe es. Ja, ich könnte sagen, er geht vielleicht mehr zu seinen Großeltern.
Ja.
Habe ich dann, also es ist einfach, und das habe ich eh auch am Anfang gesagt, man ist mit, finde ich, mehr als einem Kind immer zerrissen.
Ja.
Zwischen 2 Kindern und zwischen dem, was das Beste für die Kinder ist.
Ja, und deinen Bedürfnissen. Und es ist, ich finde es richtig schön, dass du uns, mir, den Hörerinnen auch ein Gefühl gibst, die da draußen und wir sind nicht allein, weil es wird Momente geben, wo wir darauf zurückgreifen. Und ich finde es 1000-mal besser, du sagst, es gibt jetzt die Möglichkeit, dass mein Sohn vielleicht ein Handy in der Hand hat, als du bist nicht aufmerksam und es passiert etwas. Weißt du, du wachst dann hoffentlich erholter auf.
Ja.
Und klar, Fernsehen ist kein Babysitter, aber wenn du sagst, es ist dir am Anfang dieser Schlaf einfach wertvoll, dann ist das 1000-mal besser, als du bist schlecht gelaunt und der ganze Tag beginnt schon schrottig.
Ja. Genau, bei diesen ganzen Schuldgefühlen, die ich dann habe, eben weil ich mir denke, ich will schlafen, wo ich mich in den Mittelpunkt dann rücke, haben wir zumindest oder habe ich für mich ein paar Dinge gefunden, wo ich sage, okay, das ist dann der positive Output von dem vielen Fernsehen, wo ich sage, ich mache einen Timer und wenn der Timer läutet, ist es auch vorbei und er schafft es und ich bin sehr stolz auf ihn, mir bereitwillig, ohne Schreien, das Handy dann in die Hand zu drücken.
Ah ja, schau, aber das ist ja auch sein Learning. Er hat seine Grenzen und er spürt sie.
Genau, und wo ich sage danach, also ich bespreche das auch mit ihm oder wenn ich sehe eine Folge, er schaut liebend gerne Benjamin Blümchen, ist ja auch etwas, wo ich sage, stört mich jetzt nicht, wenn er das schaut.
Ja.
Das würde ich oder habe ich auch geschaut. Oder beziehungsweise sage ich auch, er darf was schauen, was man in der Außenwelt beobachten kann. Also Tierdokumentationen oder Sportsendungen, weil all das könnten wir im Freien auch sehen.
Ja.
Wo ich sage, es soll jetzt kein, mein Gott, er schaut auch gerne vorher, wenn man Sam, diese ganzen Dinge finde ich furchtbar. Aber er findet es halt toll und zumindest rede ich dann mit ihm über die Dinge und frage ihn, was hast du denn gesehen, was ist denn passiert?
Ja.
Oder wenn ich eben sehe, eine Folge dauert noch 20 Minuten, sage ich ihm nach 10 Minuten, du, es sind noch 10 Minuten, gell?
Ja.
Und dann ist sie noch 5 Minuten, dass er halt dieses Wut nicht kriegt, dass ich ihm das dann wegnehme. Natürlich hat er das auch oft, ja. Und es ist auch, wie du sagst, oft einfacher, den Fernseher aufzudrehen. Das erste Mal war das, als ich krank war, wo ich auch keine Unterstützung hatte, wo ich mir gedacht habe, ich schaff's nicht einmal aufs Klo zu gehen.
Ja, verstehe ich.
Wie soll ich denn das machen? Aber das ist einfach meine Rettung gewesen, gerade in den ersten Wochen, jetzt wird es Gott sei Dank besser mit den Koliken, wenn ich einfach die ganze Nacht wach bin oder um 2 schlafen gehe und ich weiß, er kommt um 2:30 zu mir ins Bett.
Ja, das verstehe ich.
Der Große und steht um 6:30 wieder auf.
Ja, wie sind denn die Nächte bei euch gerade?
Es wird besser,
schön.
Gott sei Dank, aber wir haben auch auf viele Tipps hin Osteopathie bzw. Kraniosakral gemacht.
Super.
Etwas, das ich davor nicht kannte oder immer auch belächelt habe. Meine Mutter macht das schon sehr lang, Osteopathie. und viele nennen es ja liebevoll Hände auflegen.
Mhm.
Ich habe das schon mit dem Großen gemacht, weil der war ja eine Saugglocke und er konnte sich am Kopf nicht angreifen lassen. Da war ich auch kurz nach der Geburt dort und es war besser, er hatte auch Koliken. Aber gerade jetzt mit der Kleinen waren wir dort und es ist irre, wie das gearbeitet hat. Also
spannend. Sie
war so fertig und auch 2 Tage lang wirklich nicht zu beruhigen.
Spannend.
Ich habe das Gefühl, es hat doch was gemacht im Sinne von, sie hält die Koliken besser aus
und kann
ich schlafen, dann schauen wir vielleicht weniger fern.
Ja, das ist alles ein Teufelskreis, aber auch im Positiven dann den Kreislauf, der sich löst.
Du warst doch auch mal bei der Osteopathie, aber war schon
genau, das hatte ich wegen diesen, ich würde mal sagen, Aggressionsphasen, weil es war ja Hauen, Beißen, Kratzen, Zwicken, alles Mögliche dabei. Jetzt im Nachhinein bin ich davon überzeugt, das ist eine ganz normale Entwicklungsphase, weil sich sprachlich bei ihm dann irrsinnig viel getan hat und weil ihm manchmal die Worte gefehlt haben, um auszudrücken, was tatsächlich da war. Es hat aber trotzdem etwas gebracht, habe ich das Gefühl, weil sie draufgekommen ist, dass er auf Höhe Zwerchfell und Wirbelsäule, dass sich Verbindungen gelöst haben. Ich weiß nicht, wie man das ausdrückt im Osteopathischen. Wahrscheinlich gibt es Medizinerinnen oder Osteopathinnen da draußen, die sich da besser auskennen. Und es war jedenfalls gut, dass wir dort waren, dass sich das gelöst hat. Ich glaube aber nicht, dass es jetzt in dem Zusammenhang stand, dass sich da dann etwas vom Verhalten geändert hat. Bei ihm war es tatsächlich die Sprachentwicklung, die da einen riesen
Schritt gemacht hat. Ja, das habe ich damals zu dir gesagt. Ich meine, er ist einfach der Kleinste, er kann sagen, was ihn stört.
Genau. Und jetzt sagt er, da hat er manchmal so dieses Gefühl, ich habe das damals beschrieben, wie das Tierchen, das auf ein anderes Tierchen zuläuft. Und jetzt ist so, jetzt läuft er zu und dann so, kann ich vorbei.
Hey, cool.
Und dann so, ich so, yay, on the sideline und cheer ihm dann irgendwie zu und freue mich über jede Interaktion, die dann halt so verläuft. Oder wenn er selber Nein oder Stopp sagt, wenn er etwas nicht will. Also das sind schon so Momente, wo ich das Gefühl habe, er kann sich besser ausdrücken oder darf ich damit spielen oder darf ich den Bagger haben? Wir haben ja damals das Baggerbeispiel gebracht. Also ja, das sind so Entwicklungsschritte, wo ich sage, ja, alles eine ganz normale Entwicklung.
Wobei ich sagen muss, ich würde jedem Neugeborenen Osteopathie und gar nicht so egal doch ans Herz legen, weil ich war auch sehr skeptisch immer, weiß nicht.
Ja.
Aber aus der Verzweiflung heraus habe ich mir gedacht, ich mache das jetzt.
Ja,
und,
klar, verstehe ich. Ich
glaube, alles man halt auch daran, dass es funktioniert. Und anscheinend haben sich, so wie du sagst, Dinge einfach gelöst. Das wurde mir auch gesagt bei der Therapiesitzung, man kann sich das übrigens auch verschreiben lassen von der Krankenkasse.
Spannend.
Bis zu 3 Stunden habe ich heute gehört, dass es einfach Dinge löst, so wie du sagst. Dinge, die vielleicht von der Geburt an wie ein Muskelkater oder verheddert sind oder gestaucht sind oder sonst was, man darf ja nicht vergessen. Und das ist so für mich, wo mir die Empathie total fehlt, weil ich glaube immer, ich bin ein empathischer Mensch. Natürlich, man muss sich vorstellen, so ein Wesen kommt raus aus etwas Winzigem, aus einem Winzkanal oder wird plötzlich rausgeschnitten aus seiner Umgebung. Also das ist schon purer Stress. Und dass das was mit einem macht und was mit einem Baby macht, nur weil sie es nicht erzählen können oder sagen können, heißt das nicht, dass es nicht da ist.
Total. Da denke ich immer an The Matrix, weißt du, dass man davor glaubt, dass das Leben ist.
Oh Gott, und es ist eigentlich nur in diesem,
Boah, The Matrix freakt mich immer wieder aus. Aber ja, ich finde, wenn man selber mal das Leben begleitet, wie es auf die Welt kommt, dann irgendwie verliert man alle möglichen Bezugspunkte zu, wie das Leben eigentlich funktioniert.
Ja, bin ich ganz bei dir. Aber schauen wir mal, ich habe jetzt noch eine Stunde ausgemacht, weil sie so unruhig war, weil das auch einfach der totale Stress ist, wobei wirklich nicht viel passiert ist, weil einfach ein Druck ausgeübt wurde auf die Organe und dann nach...
Das sind einfach Zauberer und wir verstehen die Magic nicht.
Nein,
Punkt.
20 Minuten war sie so unruhig und hat sich nicht beruhigen lassen.
Ja.
Dann hat das 48 Stunden irgendwie nachgeheilt. Sie war noch nie so unruhig wie nach dieser Session in der Nacht.
Spannend.
Und 2 Tage später war sie einfach... Sie war einfach ruhig, sie war entspannter, kommt sie mir vor.
Ja, dann würde ich das auf jeden Fall nochmal machen.
Als würde sie das besser verarbeiten können, dass da was zwickt, genau.
Ja, spannend.
Wobei man dann wieder sagen kann, naja, der Darm entwickelt sich ja und es heißt 3 Monats Kolik und es soll ja besser werden, aber das ist halt
auch.
Keiner weiß es, ja. Und Ja, es hat
sie können es leider nicht sagen, aber du, wenn genau. du glaubst, dass es geholfen hat und wenn sie da auch in dieser Session dann sich schon bewegt hat und sich da was getan hat, dann glaube ich schon daran. Also ich glaube schon, dass es beim Lauser etwas in der Haltung, also er ist dann anders gegangen. Ich habe das Gefühl gehabt, wie als wäre was eingezwickt gewesen und dann hat er das Becken anders bewegt. Also
ich meine, ich glaube, dass man gerade bei Kindern auch nicht so viele Sitzungen braucht, dass man sagt, man wartet jetzt 2 Jahre und geht
da.
Das
hat sie mir sogar gesagt, dass kindliche Körper durchlässiger sind, auch was das betrifft. Und bei Erwachsenen sie mehr Sessions braucht.
Ja, genau. Ja, meine Mutter geht ja schon seit Ewigkeiten hin.
Das ist harte Arbeit.
Harte Arbeit, ja. aber ja, bei kleinen Kindern, Babys, Neugeborenen hätte ich noch nie gehört, dass es über 2-3 Stunden hinausgeht.
Ach, spannend. Das ist schon sehr spannend.
Also für alle, die
Nein, toll, dass es toll, dass es bei euch genutzt hat.
Genau, ja. Also das kann ich auch jedem nur empfehlen. Weil, ja, ob es jetzt hilft oder nicht, aber für uns auch placebomäßig, weil es gibt ja so viele andere Sachen, Massagen und Akupressur, Druckpunkte und so weiter, aber das ist mir alles zu anstrengend. Da gehe ich irgendwo hin.
Ich habe ein bisschen Babymassagen gemacht, kann ich mich erinnern. Ja, als er ganz klein war, dann irgendwann wollte er es nicht mehr. Also ganz in dem Alter, würde ich sagen, wie die Lotte jetzt ist, hat das gut angenommen und da habe ich viel im Gesicht und die Füße und so weiter. Das hat gut funktioniert. Dann irgendwann hat er sich weggestrampelt. Also da hat er dann eher das als Bezugspunkt zum Drücken gesehen und der war ja urschnell voll aktiv.
Ja.
Also motorisch war das ein absoluter Wirbelwind. Wir sind ja mit 6 Monaten aufgestanden, mit 10 Monaten total easy, super gegangen. Also da war er schon wirklich sehr früh unterwegs.
Ja, das ist sehr früh. Hat er gekrabbelt?
Ja, er ist auch gekrabbelt, ich glaube, 1 Monat lang
und
dann plötzlich aufgestanden.
Zu Fahrt,
ja, andere Perspektive, zack, immer höher, schneller, weiter. Das ist auch noch heute so.
Ganz die Mami.
Ja, meine Mann hat eh gesagt, was erwartest du dir? Also du lebst ihm halt schon vor, dauernd unterwegs zu sein und dauernd Dinge zu entdecken und da ist er halt auch auf der Reise. Macht schon Spaß, so ein kleines Menschlein zu begleiten.
Aber das muss ich auch sagen, das ist, weil wir das Thema Mom-Guilt hatten, also wenn die Kleine wirklich so schreit, da wäre ja dann auch in Richtung Hör oder wie heißt es?
Gehörschutz.
Gehörschutz, ein paar Themen noch aufgreifen. Aber da hatte ich auch Mom Guilt, das habe ich gleichzeitig gefühlt zu dieser wahnsinnigen Aggression, dass ich mir gedacht habe, ich zerquetsche die jetzt gleich
mit meinen
Armen.
Aber es sagen mir
nicht mehr aushalten.
Ja, es sagen mir aber auch alle, die diese Folge gehört haben, sie können das Gefühl nachvollziehen. Also nur um dir vielleicht auch den Stress zu nehmen, ich glaube, dass jede Mutter, die unter, ich weiß es nicht, 1-, 2-, 3-stündiger Schreiattacke gelitten hat, diese Gefühle hatte.
Ja.
Und dass das einfach ein Dauergeräuschpegel auslöst.
Ja, das ist, und es ist halt in der Nacht, es ist sonst ganz leise.
Ja.
Und das ist so laut und so nervig und dann kommt
ja
noch
die Müdigkeit und alles.
Ich wollte gerade sagen, es kommt ja alles dann zusammen.
Ja, und ich bin total dankbar, dass eben, wir können es ja noch einmal sagen, Hansaton auf uns zugekommen ist. Wir werden es auch begleiten und dann auch noch in der Podcast-Folge ein bisschen genauer schildern, die das echt auch sehen, dass Mütter diesen Bedarf haben und da jetzt einfach auch noch ein bisschen näher hineinspüren. Und sie hatten das zwar am Radar, aber ich glaube, dass das jetzt so direkt auf sie, an sie herangetragen wurde, da für sie auch nochmal ein bisschen ein Learning entstanden ist. Also total spannend. Ich freue mich total auf den Austausch. Du wirst ja bald in eine Filiale gehen und deinen Gehörschutz angepasst bekommen. Und ich glaube, dass du das auch wirklich gut nützen wirst.
Das ist richtig cool.
Ja.
Eben, und da war eben diese Mom Guilt da, aber gegenüber meinem Kind, dass ich mein Kind plötzlich so hasse.
Ja.
Also,
ich sag dir aber auch ehrlich, und das ist jetzt wieder der Mom Guilt, den wir drüber stülpen. Ich habe mit Männern darüber gesprochen, dass es jetzt urcool ist, dass wir den Gehörschutz bekommen. Und da kam gleich, bitte, welche Mutter braucht denn den Gehörschutz? Man muss ja sein Kind hören.
Ja.
Wo ich mir denke, ihr habt keine Ahnung, alles natürlich Kinderlose oder die sich nicht ganz so um ihre Kinder gekümmert haben oder es vielleicht wirklich auch gelebt haben und darin aufgegangen sind, whatsoever. Das fand ich richtig hart. Ich habe dann auch gesagt, ich finde das total wichtig, dass man auch darstellt, wann man an seine Grenzen kommt. Und wenn es so heftig ist und du wirklich alles probiert hast, dass es aufhört, dann soll man sich verdammt nochmal was in die Ohren stecken können, um besser und entspannter zu sein.
Gehen, weil diese es ist ja auch eine gewisse Art, so wie du sagst, der Hilflosigkeit.
Und du lässt sie ja nicht schreien und gibst dir den Gehörschutz rein, weißt du? Das möchte ich jetzt schon einmal klarstellen. So, man braucht das ja nicht, um zu sagen, hey, jetzt habe ich wieder ein ruhiges Leben.
Ich mache Gehörschutz und sie kriegt Fernseher an.
Genau, das ist es eigentlich. Also du bist die Negligent Mom und ich bin die Perfectionism Mom. Okay, das sind lauter Anglizismen. Alle Menschen hassen mich schon für lauter Anglizismen. Ja, aber wenigstens bin ich auch unsympathisch. Irgendwas müsst ihr noch finden, dass wir beide unsympathisch sind. Das gehört so dazu. Ja, aber so sehr angegriffen von anderen Meinungen fühle ich mich auch nicht. Also ich hasse das, wenn mich ältere Frauen in den Öffis beobachten und ich weiß, sie würden es einfach anders machen oder sie rollen die Augen, dass ich jetzt meinem Kind zum 10. Mal sage, dass ich ihn verstehe oder dass wir das so machen, wie er sagt oder was auch immer. Ja, ich gehe gern auf seine Bedürfnisse ein. Ja, ich setze ihm Grenzen. Aber ich glaube, dass Menschen eben nur Ausschnitte wahrnehmen können. Sie haben nie dieses Gesamtbild.
Klar.
Und dementsprechend denke ich mir so, ja, das ist deins und ich belasse es bei dir und ich bleibe bei meinem Sohn. Und
ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, gibt es eine Zielgruppe, von der du die Schuldgefühle eher annimmst? Weil du sagst, bei anderen stehst du drüber. Ich überlege nämlich auch gerade.
Ich habe schon so ein Generationsthema. Also ich glaube, dass ich Tipps und Bedenken von meiner Mutter sehr ernst nehme und die mich schon auch mausern können, weißt du, die mich dann noch länger beschäftigen, so, boah, mache ich es vielleicht doch falsch? Und ich glaube schon, dass ich eine sehr informierte und gut, ich weiß es nicht, ich möchte auch nicht sagen, dass ich alles gelesen habe, aber ich weiß, dass ich überzeugt bin von Dingen, die ich mit meinem Sohn mache und warum ich sie wie mache. Ich glaube auch nicht, dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe. Ich habe dir eh gesagt, ich fühle mich manchmal mehr Imposter in meinem Privatleben als in meinem Berufsleben, weil ich mich dort, glaube ich, mehr mit Dingen und Phasen und Unternehmenswelten beschäftigen konnte, als wenn du in die Mutterschaft geworfen wirst. Du lernst halt mit on the way von jeder Lebensphase. Und klar, man holt sich Tipps von anderen, aber ich finde, ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich es dann doch nicht so mache, wie es mir meine Mutter geraten hat. Weißt du, was ich meine? Also ich würde sagen, das ist schon ein Faktor, wo ich sage, das nehme ich mir mehr zu Herzen. Oder wenn sie sagt, dass ich mehr laissez-faire bin, als sie es war. Das ist ja kein Vorwurf, sondern ich sehe es einfach nicht so. Ja, aber ich sehe es auch nicht so. Ich bin nicht laissez-faire, sondern ich glaube einfach, dass wir einen anderen Zugang zu kindlicher Kommunikation haben und ich einfach Entwicklung anders sehe und ich mir denke, tut mir das jetzt so weh, wenn er im Gatsch suhlt?
Ja.
Ist das jetzt wirklich der Kampf, auf den ich mich einlassen will? Ich glaube, die Generation über uns ist mehr auf diese Kämpfe eingegangen. Man war sauber, man musste sich benehmen. In einem Restaurant durfte man nicht laut sein.
Das ist lustig, dass du das sagst. Darüber habe ich unlängst mit meinem Vater gesprochen.
Ah, lustig. Und was war da euer Ding?
Der mir aus seiner furchtbaren Kindheit erzählt hat, also wirklich ganz schreckliche Kindheit, wo er sagt, er hatte Angst vor seinen Eltern.
Ach Gott.
Und das ist etwas, da muss ich gleich wieder weinen, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man Angst hat vor seinen Eltern.
Ja.
Ich habe ihm dann gesagt, ich hoffe, dass dir das hilft, dass du weißt, dass ich nie Angst hatte vor dir in meinem Leben.
Ah, das ist schon schön.
Und er gesagt hat, sein Onkel, wir waren bei der Hochzeit meiner Tante, da war ich, wie alt wäre ich da gewesen sein, 8 oder so, mein Bruder sprich 5 oder vielleicht so um das Alter, vielleicht sogar noch jünger. Und es hatte in Nicaragua, in Mittelamerika, oder wir waren in Mexiko, 40 Grad in der Früh um 10 oder was, oder was, die Pension meiner Tante, was weiß ich. Und wir waren halt innerhalb von 5 Minuten komplett nass, weil da Wasser war.
Ja.
Natürlich, da wo Wasser ist, sind Kinder drinnen meistens. Ja. Brunnen, Tränken, alles Mögliche.
Ja, klar.
Und mein Onkel, der ja aus Lateinamerika, aus einem sehr strengen, auch züchtigenden Erziehungsmindset kommen, hat gesagt, schau dir deine Kinder an, die sind komplett nass. Ich meine, was soll das eigentlich? Und dass du die nicht erziehst, dass sie das nicht machen. Und mein Vater gesagt hat, es ist Wasser, es hat 40 Grad, die sind in 10 Minuten trocken. Wo ist das Problem?
Ja.
Und er da zum ersten Mal…
Aber cool, dass er sich dagegen gewehrt hat.
Ach, ja,
voll. Dass er es anders leben konnte. Eigentlich, dass er diesen generational Cycle gebrochen hat.
Voll, finde ich auch. Ich meine, wir haben schon auch Grenzen gehabt und sehr wohl Grenzen auch. In dem Sinn, wann müssen wir uns auch lernen, alleine zu beschäftigen zum Beispiel, ja, was ich eine sehr schlimme Grenze finde grundsätzlich, weil ich ja einfach schön finde, wobei ich meine Grenze jetzt auch gerne habe, wenn der Große alleine spielt.
Ja.
Aber ich finde es auch schön, dass ihm das gelungen ist und das ist mir gerade eingefallen, weil du sagst von der Generation, weil meine größte Guilt, finde ich lustigerweise, kommt klassisch von Instagram.
Ah, lustig.
Wenn ich mir denke, ich wäre auch, ist ein Role Model. Ich habe ja eh schon öfter erwähnt, meine Vorstellung, die Katalog-Ralph-Lauren-Mom vom Fashion-Wesen jetzt her zu sein, die dieses romantische, wahrscheinlich furchtbar gezeichnete Disney-Bild hat aus dieser romantischen Familie. Und dann sehe ich die alle online und denke mir, das habe ich nicht, mein Kind hat keine drei Erlebnisse. Ich war jetzt nicht in vier Museen, sondern wir waren wieder nur zu Hause.
Ja.
Und rufe dann meinen Mann an und weine ihm die Ohren voll, dass ich es furchtbar finde, dass ich meinem Kind, dem Großen, nicht seine Kindheit geben kann, die er verdient, weil ich mit ihm nicht rausgehen kann. Und er sagt,
hat die voll schöne Kindheit, jetzt stop it. Und unsere Söhne schauen eindeutig aus wie die aus der Ralph Lauren Werbung, wir nur nicht.
Stimmt, ja, das stimmt. Und auch mein Mann dann sagt, wer geht mit einem 2 Monate alten Baby raus?
Nobody.
Die Zeit wird kommen.
Also ich damals, weil ich eine Baustelle unter mir hatte, ja, möchte ich nur mal ganz kurz nochmal festgehalten haben, nur dass ich nochmal rante über diese Phase, hat aber auch nichts geändert daran, dass ich wahrscheinlich sowieso rausgegangen wäre.
Ja, und jetzt sind wir ja Best Friends mit deinen Nachbarn.
Ja, nein, das lag ja auch nicht an Ihnen, das waren einfach so viele ungünstige Timing-Sachen, die da zusammengefallen sind. Nein, da gibt's keine Vorwürfe an ihr, niemanden.
Ja, aber ich verstehe, was du meinst, weil es bei uns hat auch gebohrt jetzt da unten auf der Straße oder da irgendwo gegenüber. Und ich habe mir gedacht,
muss das jetzt sein, wenn ich zu Hause
hier eine Wochenbett-Mom liegt?
Ja.
Warum muss man das jetzt machen?
Da wieder unsere Idee des Wochenbett-Spas.
Ja.
Also das will ich unbedingt mal irgendwann machen. Also einfach eine der wichtigsten Geschäftsideen, die ich in meinem Leben jemals hatte und es begleitet mich, glaube ich, seitdem ich schwanger bin, ist ein Ort, an den Moms im Wochenbett gehen können und einfach miteinander abhängen können. Das ist quasi Babytreff im Wochenbett-Modus.
Ja. Richtig cool.
Also nicht nur Business-Meetings, man kann dort auch Business sprechen, es wird dort Cubes zum Telefonieren geben, es wird aber auch vor allem Fürsorge und medizinische Nachsorge für Moms im Wochenbett geben, weil ich glaube, das ist eine Phase, die bei Müttern einfach viel zu kurz kommt.
Ja, und das hier auch der Aufruf an alle Investoren oder sich beteiligende, wollende Menschen mit Häusern, leerstehenden Häusern oder
genau, Firmen, aber du hast recht, wir müssen das konkretisieren. Also wir brauchen mal ein leerstehendes, riesiges Gebäude. Also so
mit Garten und Pool.
Ja, oder am Ring.
Bitte Indoor-Pool auch, wenn es geht.
Ja, und dann brauchen wir wirklich große Investitionssummen. Mhm. Am besten so eine Mäzenatin, die sich das auch immer gewünscht hätte. Und ja, dann machen wir das gemeinsam.
Genau, also, mit 10 Schilling kommen wir nirgendwo hin, sage ich nur.
Genau.
Und bewusst mit Schilling.
Nein, das muss schon größer gedacht sein.
Na, jetzt gehen wir ins Businessplan schreiben, deswegen bricht die Folge jetzt, ist die Folge jetzt zu Ende.
Ja, genau, erledigt. Ja, aber wohin wollen wir noch mit der Folge? Ah ja, was mir noch wichtig ist, ist, dass wir, apropos Investorinnen, bald im nächsten Babytreff die Natascha Fürst zu Besuch haben.
Genau.
Wir hatten sie ja schon mal zu Besuch, das müssen wir ein bisschen mehr erklären. Also wir verlinken jetzt diese Folge. Hört bitte rein. Wir wissen ja, dass die Esme und ich Riesenfans sind von der Natascha und dass wir gerne darauf hinweisen, dass man eben die Möglichkeit hat, sich direkt mit ihr auszutauschen. Es wird ein kleines Separé geben, das wir für euch vorbereitet haben. Wir haben auch schon ein paar Ideen geschickt bekommen, aber bitte schickt uns eure Business-Ideen an WDU. Nämlich office@wduty.at.
Es fällt uns auf, wenn es ein Wochenbett ist. Vorbettspa.
Genau, das ist unsere Idee.
Ist vergeben.
Die dürft ihr jetzt nicht pitchen, aber wenn ihr es besser macht, dann bitte keep on going. Es konkurrenzbelebtes Geschäft, sagt ja die Esme immer. Und
ein blöder Spruch.
Ja, voll, aber es macht uns auf jeden Fall nichts aus, wenn ihr ähnliche Ideen habt. Also
ja,
geht raus mit euren Podcasts, mit euren Ideen, um Frauen zu unterstützen und ja, wenn ihr andere Ideen habt,
oder
ist Produkten auch okay.
Oder sonst was, alles, was ihr schon einmal, alles, was euch vorschwebt, wo es noch so den letzten Kick braucht oder wo ihr euch einfach auch mal gerne eine Meinung von außen holen wollt und nicht wisst, wen ihr da fragen könntet, wer die notwendige Expertise hat, das können wir euch bieten beim nächsten Babytreff zusätzlich zu natürlich wieder Allround-Versorgung von unserem Sponsor und Partner Chibo.
Genau, da verraten wir nichts.
Wir verraten noch nichts, vielleicht nächste Woche.
Ja, das wird echt urspannend, aber es zahlt sich auf jeden Fall auszukommen. Wir haben jetzt schon einmal ein paar Ideen mit Chibo gebrütet.
Das wird auf jeden Fall total exklusiv.
Ja, ihr seid sowieso immer exklusiv dran an uns, an unseren Gesprächspartnern und jetzt auch an dem großartigen Kooperationspartner Chibo. Wir freuen uns total. Sie unterstützen jetzt jeden zukünftigen Babytreff.
Ja.
Also es war jetzt nicht nur ein einmaliges Happening.
Ja, das ist richtig cool.
Ja. Wir lassen uns einiges einfallen. Das wird richtig lässig.
Also seid dabei, schickt uns eure Ideen und bleibt auf jeden Fall dran in den nächsten Folgen, weil es gibt immer mehr Auflösung,
was euch bei
Babytreff erwartet.
Eindeutig. Ja, und wir haben das Thema Mom-Guilt auch von euch bekommen, dass ihr euch da näher damit auseinandersetzen wollt. Und das haben wir jetzt hoffentlich eingehend getan. Es gab eben noch mehr zu erzählen in dieser Folge, aber wenn euch noch weitere Themen interessieren, mit denen wir uns ein bisschen genauer auseinandersetzen sollen, dann schreibt uns das einfach. Wir nehmen wirklich jede Idee gerne auf und plaudern gern drüber.
Und wir freuen uns natürlich auch über jede eurer Erlebnisse zum Thema Mom Guilt oder jedem Thema, mit dem wir uns beschäftigen, weil das ist ja auch die Essenz von Double Duty Dialogues, einen Raum zu schaffen, wo kein Mom Guilt herrscht, sondern wo wir uns einfach ehrlich und authentisch austauschen.
Genau.
Und ihr seid uns auffangen.
Ja, und ihr seid wirklich immer die beste Mutter, die sich euer Kind hat aussuchen können. Also das ist auch etwas, was wir immer allen mitgeben. Wenn ihr versucht, euer Bestes zu geben, dann ist das Beste. Und lasst euch nicht unterkriegen da draußen. Es sind dunkle Zeiten, nämlich tatsächlich, was die Sonneneinstrahlung betrifft. Es sind harte, kalte Wochen und Monate gewesen und jetzt kommt hoffentlich bald der Frühling.
Jetzt kommt die Sonne und das chinesische Neujahr.
Ja, wir streben auf das chinesische Neujahr zu. Dieser Jahresanfang ist hart, aber mir sagen dann alle Mütter, dass Jänner immer hart ist.
Ja, aber es war auch schon als Nicht-Mutter hart, finde ich.
Echt? Nein, das fand ich total chillig. Und bin extrem viel gereist. Ich hatte immer sehr wichtige Business-Termine. Nein, ich fand es als Nicht-Mutter noch nicht hart.
Nein, ich fand es
urblöd. Jetzt finde ich es, man ist zu Hause irgendwie gefangen. Man hat echt, man zieht sich die Ideen aus den Fingern, was man mit den Kindern machen kann. Und du weißt, ich bin recht umtriebig, aber nur Kaffeehaus und Museum ist halt echt manchmal zu wenig. Und die Kleinen brauchen echt Aktivität.
Ja, ich habe super
sehr Indoor-Spielplätze. Fernsehen ist keine Option. Ja, sie wird bei uns auch immer mehr Option. Ich sage,
ja,
es ist
ja auch Indoor-Spielplätze.
Indoor-Spielplätze
sind
echt.
Gibt aber, glaube ich, aktuell eine ziemlich coole Dinosaurier-Ausstellung.
Ja?
Ja, gibt's. Aber das ist halt auch gruselig, glaube ich. Also muss man schauen, ob das
meine ist vielleicht noch zu klein.
Einer auch, glaube ich. Aber schauen wir vielleicht.
Wir werden uns das anschauen. Ja. Besser als Fernschauen vermutlich.
Ja. Naja, wir schauen. Wir beginnen ins Museum und dann schauen wir Jurassic Park 1 bis 10. So, wir binge-watchen jetzt. Los!
Auf geht's. Ich habe sogar Angst vor Jurassic Park. Jedes Mal erschrecke ich mich, obwohl ich schon weiß, dass jetzt eine Szene kommt, wo dieser kleine blöde T-Rex um die Ecke kommt.
Ja, leider ist der neue, muss man den kaufen. Aber wir beginnen die Folge schon wieder von neu. So.
Ja, genau. Also worüber reden wir jetzt? Nein, wir machen hier Schluss und wünschen euch noch einen großartigen Tag, Abend, Morgen, wo auch immer ihr am Tag steht.
Genau.
Hoffentlich scheint die Sonne, wenn ihr es hört.
Genau. Bis dann. Baba.
Bis dann.
Das war's wieder mal mit Double Duty Dialogues. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie doch mit euren liebsten Mami-Freunden und PartnerInnen. Folgt uns außerdem auf Instagram unter Double Duty Dialogues.